sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 162. Folge von Sideline, der USL Podcast im neuen Jahr, was jetzt schon gar nicht mehr so neu ist, aber wir sind ja noch in der Offseason. Von daher gehen wir es ein bisschen entspannter an und gucken immer, ob es interessante Themen für euch gibt. Und wenn ich schon wir sage, dann heißt es ja, ich bin nicht alleine, sondern ich habe wie immer jemanden mit dabei und das ist der liebe Wolf.
Mahlzeit.
Wie findest du die Offseason bisher?
Ruhig, in positiver wie negativer Hinsicht. Also positiv, weil es jetzt noch keine großen Skandale oder Teamabmeldungen oder ähnliches gab. Aber halt auch negativ, weil halt wichtige Entscheidungen immer noch nicht getroffen worden sind. Und daher, ja, wenn man sich für Transferticker begeistern kann, geht echt viel ab in der USL. Aber so an anderen Themen ist tatsächlich echt wenig los. Was ja auch unser Grund war, warum wir jetzt ein bisschen Pause gemacht haben.
Ja, wobei ich den Eindruck habe, dass die Transfers relativ lange noch haben auf sich warten lassen. Also klar, wir hatten schon im letzten Jahr die ein oder anderen Transfers, aber ich habe jetzt den Eindruck, dass jetzt erst alles kommt. Also zumindest bei Hartford ist das gefühlt so, dass man von ihnen seit Wochen nichts gehört hatte. Und jetzt Schlag auf Schlag kommen nach und nach die Meldungen. Aber gut, das ist ja an sich auch der normale Prozess und gehört ja auch mit dazu. Und ja, irgendwie können wir ja schon froh sein, dass sich bisher in der Offseason noch kein Team abgemeldet hatte. Das ist ja wirklich eine gute Nachricht. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wichtige Entscheidungen fehlen noch. Darunter beispielsweise gibt es noch keine Vereinbarung zur CBA. Was ist die CBA? Das ist die Collective Bargaining Agreement. Heißt also im Prinzip, da geht es um Geld in erster Linie. Und das ist eine Vereinbarung, die wird zwischen der USL Championship und der Spielergewerkschaft getroffen. Und die soll viele verschiedene Punkte für die Spieler, aber eben auch für die Liga absichern und wird regelmäßig alle paar Jahre wieder neu verhandelt und ist jetzt am 31.12. ausgelaufen. Das heißt, man steckt jetzt gerade in den Verhandlungen und bis dato hat man noch keinen neuen. Das sehen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Welche Punkte sind denn gerade diejenigen, die wirklich ziemlich kritisch sind, wo es noch einige Verhandlungstage geben werden muss?
Ich glaube, irgendwie der Rahmenvertrag wäre noch eine echt einfache deutsche Formulierung für CBA. Nebenbei erwähnt ist, ich hatte ein Interview mit dem Sportdirektor, bzw. mit dem Leiter der Spielergewerkschaft. Wer also da mal reinhören will, kann auch ein bisschen mehr in die Tiefe der Nerd-Begriffe einsteigen. Werden wir euch in den Shownotes nochmal verlinken. Ja, es geht im Wesentlichen um die typischen Punkte, die Fußballspieler und auch generell Arbeiter interessieren. Also Gehalt, Gesundheitsversorgung und auch noch so kleinere Nebenschauplätze wie Bildrechte. Aber hauptsächlich ums Thema Gehalt und Gesundheitsversorgung. Was ja vor allem in den USA mit Versicherungen immer ein bisschen anders ist als bei uns. Weil wir haben ja hier ja gefühlt normal beim Arbeiten, wird uns ja direkt schon was abgezogen für die gesetzliche Krankenversorgung. Das ist ja in den USA eine deutlich andere Geschichte.
Ja, das stimmt. Und was interessant ist an der USL Championship, nicht alle Teams haben für ihre Spieler eben eine Krankenversicherung, beziehungsweise finanzieren diese, sodass es eben auch Spieler gibt, die das gar nicht erst haben. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen absurd finde, weil davon ja auch der Club profitiert. So, na klar, es kostet Geld, aber wenn sich dein Spieler verletzt, aber keine medizinische Untersuchung leisten kann, weil er nicht krankenversichert ist, dann wird natürlich auch der Heilungsprozess viel, viel länger brauchen. Von daher finde ich das eigentlich völlig merkwürdig, dass der Club selbst gar nicht das eigene Interesse daran hat, dass es seinen Spielern gesundheitlich sehr gut geht. Und klar, viele Teams werden natürlich irgendwie auch medizinische Angestellte mit im Club haben, die sich dann die Spieler ansehen. Aber trotzdem werden sie für größere Angelegenheiten dann definitiv eine Krankenversicherung brauchen. Ganz komische Konstellation. Das ist so ein richtig typisch amerikanisches Ding irgendwie. Und ja, immer noch wirklich absurd, dass es das nicht für alle Spieler gibt. Und vor allem aber auch, dass man quasi gar nicht so richtig rausfindet, welche Clubs haben es denn überhaupt. Und welchen Spielern bieten sie es an, welchen Spielern dagegen nicht. Also es gibt keine öffentliche Übersicht oder so, wo man das sehen könnte.
Eine Sache, die wir letztes Jahr schon erwähnt hatten, da ging es ja gerade um das USA Championship-Finale, wo die Spieler mit Protesttrikots aufgelaufen sind, ist ja die Mindestkompensation. Damit ist in der Regel gemeint, so sagt das auch die USA Championship, also die Spielergewerkschaft davon, mit der Mindestkompensation wird eine Summe genannt, das sind $2,600 pro Monat. Und das bezieht sich nicht nur aufs Gehalt, sondern ist quasi eine bunte Tüte mit Süßigkeiten, die von Club zu Club unterschiedlich ist. Heißt, ein Club kann zum Beispiel für diese $2,600 Grundwert wirklich nur Gehalt auszahlen und dann muss sich der Spieler immer noch selber um seine Wohnung oder Gesundheitsversorgung kümmern. Bei anderen Clubs könnte diese Mindestversorgung zum Beispiel auch sein, der Club bezahlt vielleicht nur die Hälfte des Gehalts, aber bietet dem Spieler dann eine Wohnung zum Wohnen an und vielleicht noch mit Anteile an der Gesundheitsversorgung. Das heißt, diese Mindestkompensation ist nicht zwingend mit Gehalt gleichzusetzen wie bei uns, sondern kann von Club zu Club unterschiedlich sein. Und das Mindestgehalt in Anführungszeichen ist Stand jetzt noch €2,600 bis Dollar pro Monat. Genau, weil wir kurz als Grundwert gehört haben, bevor jemand sagt, ihr noch eh alle Millionäre, was regt ihr euch drüber auf? Nee, die Mindestversorgung ist eben €2,600 im Monat. Oder Dollar.
Jetzt ist ja die Frage, was fordert die Spielergewerkschaft?
Sie fordern eine Erhöhung dieser Mindestwerte und sie fordern in einem praktischen Beispiel, die um 40% zu erhöhen. Was, wie gesagt, wenn man die Zahl nicht vor Kopf hat, erstmal richtig krass klingt. Hier geht es als Beispiel darum, da die Verträge bisher immer auf 10 Monate gestreckt sind, wäre ja ein Minimumvertrag in der Saison $26,000. Mit diesen 40% hätte man dann knapp um die $43,000 Grundwert theoretisch. Aber das betrifft halt nur Spieler, die eben aktuell unter diesen Minimumsvertrag bezahlt worden wären. Und das wären laut Angabe der Spielergewerkschaft 66 Spieler in der Liga. Und das sind 12% der Gesamtspieleranzahl. Und sie meinten, als Beispiel, dieser Vorschlag würde jedes Team im Schnitt um die $15,000 an neuen Kosten einbringen, was quasi die Hälfte eines dieser quasi Minimalverträge darstellen würde.
Was tatsächlich auch nicht viel ist. Interessant finde ich auch, es gibt eine Art Flex Minimum, das dürfen sie für 6 Spieler pro Team machen und da wurde es scheinbar bis dato relativ häufig so gemacht, dass gerade diese Spieler dann diejenigen sind, wo zum Beispiel Unterkunft oder Krankenkasse oder Krankenversicherung noch mit in das Gehalt mit einbezogen wurde, sodass man eben nicht die volle Summe ausgezahlt hat. Auch für diese Spieler versucht man gerade irgendwie ein paar Verbesserungen aufzugreifen, weil die natürlich von der Minimumauszahlung nochmal viel niedriger sind. Also wenn sich da auch der Betrag nicht erhöhen würde, ich glaube auch, das geht nicht so wahnsinnig ins Geld dann. Das dürfen in der Regel wahrscheinlich sehr junge und unerfahrene Spieler noch sein, die man erstmal in Ruhe aufbauen will. Und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet. Bis dato sind die Spielerverträge ja immer 10 Monate. Es scheint möglicherweise sogar vielleicht schon eine Einigung in dem Punkt zu geben, dass sich die Liga und auch die Gewerkschaft einig sind, dass man es auf 12 Monate verlängert, was ja irgendwie auch Sinn ergeben würde. Aber mal sehen, es dauert ja auch ein bisschen, bis der Vertrag dann irgendwann unterzeichnet ist. Was sind denn noch für Punkte, die gefordert werden?
Unter anderem hast du so schön erwähnt vor einem Privatgespräch, was ich fast wirklich vergessen hatte. Es geht auch um die Bildrechte. Denn, wie wir zum Beispiel wissen, zum Beispiel die Videospiele spielen, ist ja die USL zum Beispiel auch bei dem Spiel Pro Evolution Soccer oder wie es heute heißt E-Football vertreten. Und darum geht es auch darum, dass die Spielergewerkschaft mehr Geld für quasi die Lizenzrechte für die Bilder und Namensrechte der jeweiligen Spieler haben möchte. Denn Stand jetzt bekamen sie $25,000 dafür von der Liga. Was, wie wir jetzt wissen, nicht mal quasi das Geld für einen Mindestvertragsspieler wäre.
Ja, das ist schon ein bisschen absurd. Ein weiterer Punkt, den ich ganz interessant finde, ist, dass einer der Forderungspunkte auch ist, dass man eben die Unterkunft, also die Wohnung, die da zum Teil gestellt wird, dass die, wenn es ideal läuft, künftig nicht mehr Teil des Gehalts sein soll. Und das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass da die Spieler dann wahnsinnig krasse Wohnungen bekommen, sondern in der Regel wird dann irgendwie ein Haus angemietet und da sind dann mehrere Spieler oder ein Apartment und da sind dann mehrere Spieler in einer Art WG drin und sind dann oftmals in der Nähe vom Trainingsplatz bzw. Stadion, sodass sie dann immer schnell von A nach B kommen können. Auch das betrifft ja meistens die jüngeren Spieler oder eben die Spieler, die man frisch verpflichtet hat, aber die vielleicht gar nicht aus den USA sind.
Oder Singles zum Beispiel, die noch gar nicht Familie haben oder quasi an sich alleine leben wollen.
Ja, genau. Ein sehr wichtiger Punkt, der wahrscheinlich bis dato noch gar nicht drin war, aber jetzt erst im letzten, wann war es, im Herbst, Frühwinter, für große Unruhe gesorgt hatte. Was passiert eigentlich, wenn so ein Club pleite geht? Wir haben das bei North Carolina gesehen. Die Spieler hatten dann plötzlich riesengroße Probleme, weil klar war, sie bekommen dann jetzt plötzlich kein Gehalt mehr und müssen irgendwie zusehen, wie sie die nächsten Monate, vor allem bis zur nächsten Saison, dann zurechtkommen. Und auch da gibt es Forderungen von der Spielergewerkschaft, dass künftig mindestens 75% des Spielergehaltes ausgezahlt werden sollen der Saisongehalt sozusagen für die betroffenen Spieler aus Clubs, die pleite gehen. Finde ich, ist ein ziemlich wichtiger Punkt und das kann man eigentlich auch ganz gut umsetzen, indem die Clubs vorher verpflichtet sind, eine gewisse Summe oder die entsprechende Summe an Geld irgendwo abzulegen, dass selbst wenn es zur Pleite kommt, das Geld auf jeden Fall da ist.
Finde ich sehr, sehr legitim. Einfach, du hast ja als Spieler sowieso schon Probleme, wenn dein Vertrag nur für 10 Monate gilt und du dann irgendwie mit dem vielleicht Ersparten die Offseason irgendwie überbrücken musst. Und wenn dein Club vorher noch komplett drauf geht, wie jetzt bei North Carolina als Beispiel, dann hast du ja nicht mal da die Möglichkeiten, vielleicht noch das Rest des Jahres oder der Sportszeit noch dein Geld zu sparen. Und daher, ja, finde ich, sollte wirklich das Mindestding sein. Vor allem dürfen wir ja nicht vergessen, die wenigsten Clubs gehen ja wirklich pleite, weil kein Geld mehr da ist und weil der Owner keinen Bock mehr hat. Und das sind halt für gewöhnlich immer noch Millionäre, die also schon das Geld haben müssten, die Spieler noch für den Rest der Zeit zu bezahlen. Sie wollen halt einfach nur nicht mehr.
Ja, genau. Hast du sonst noch was du einbringen wollen würdest?
Nicht wirklich, außer dass ich es einfach echt peinlich finde von der USL, weil seit August 24 sind die ersten Verhandlungen gestartet zur Erneuerung des Rahmenvertrages. Wir haben jetzt Mitte Januar 2026, also mal eben knapp anderthalb Jahre später. Die Saison ist in, anderthalb Monaten geht's los. Und die hat immer noch nicht wirklich eine Einigung bekommen. Finde ich ein wenig peinlich, weil man bedenkt, dass sie ja groß angekündigt haben, doch ab nächstem Jahr war es doch schon, eine erste Liga zu stellen und bald auch einen Abstieg einzuführen. Weil wenn ihr nicht mal eure Zweitliga-Fußballer vernünftig behandeln und bezahlen wollt, wie wollt ihr dann eine erste Liga auf die Beine stellen, mit der ihr ja theoretisch auch gegen die MLS konkurrieren wollt? Finde ich alles sehr, sehr traurig.
Was ja aber interessant ist, wenn es zu keiner Einigung kommt, dann könnte das eventuell in den nächsten Wochen, vor allem jetzt auch in der Preseason, aber wenn es ganz hart auf hart kommt, auch zum Beginn der Saison, durchaus nochmal sehr spannend werden, weil dann natürlich auch Streiks drohen. Ich überlege gerade, gab es das im europäischen Raum eigentlich schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Also aus Deutschland kenne ich es nicht. Vielleicht in England oder so? Weiß ich nicht. Aber auch das könnte ja ein ganz interessantes Werkzeug dann nochmal werden, um die USL unter Druck zu setzen. Weil natürlich, wenn beispielsweise die Spiele nicht stattfinden können, weil die Spieler streiken, dann sind das Einnahmebußen für die Clubs. Und dementsprechend werden natürlich dann sowohl die Clubs wie auch die Liga, die ja zusammengehören, versuchen werden, da eine Lösung zu finden. Das Ganze erinnert mich übrigens ein bisschen an auch an die Vertragsverhandlungen mit Schiedsrichtern. Jetzt überlege ich gerade, wie lange ist denn der Vertrag mit den Schiedsrichtern jetzt noch gültig?
Gute Frage. Ich meine, der wurde erst verlängert, aber ich bin da gerade nicht ganz im Thema, um ehrlich zu sein.
Ja, genau. Bei der MLS war das ja ein großes Problem gewesen. Da hatte man dann zwischenzeitlich ja sogar einen DJ als Schiedsrichter. Aber ich habe gerade mal nachgelesen, die Schiedsrichter aus der Championship werden auch von der Pro eingesetzt. Also vermutlich wird es da eine langfristige Einigung schon geben. Also droht immerhin das nicht. Die Schiedsrichter sind da, eventuell aber die Spieler nicht. Jetzt ist die Frage, wollen wir eine ganz kurze Pause machen oder wollen wir uns mal die ein oder andere Mini-News, was Spieler-Trainer angeht, noch kurz ansehen?
Würde vorschlagen, wir können noch den einen Transfer gerne mitnehmen, weil zum Trainerthema habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Philosophie, als in einen Take jetzt noch reinpasst.
Dann machen wir jetzt aber erstmal kurz die Pause und hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen mal Richtung Transfers. Wir gehen jetzt nicht wirklich die Transfers durch. Das werden wir dann machen, wenn wir uns die Teams genauer kurz vor der Saison ansehen. Aber jetzt gerade gibt es noch ganz viel hin und her. Vielleicht wird untereinander ja auch nochmal getauscht. Aber ein besonderer Transfer, über den wollen wir mal zumindest kurz sprechen. Um wen geht's denn?
Es geht mal wieder um einen Spieler mit deutschen Wurzeln oder unterm Verein wirklich, glaube ich, komplett deutschen. Und zwar um Oliver Semmle. Der hatte ja vor ein paar Jahren bei Louisville für durchaus gute Leistungen gesorgt. Mit 14 weißen Westen in 35 Spielen. Wechselte dann in die MLS, wo er für Philly spielte. Und ich glaube, ungefähr in der Mitte der letzten Saison wechselte er zu North Carolina, wo er dann in 13 Spielen 5 Spiele ohne Gegentor absolvierte. Und während Lexington gerade im Kaufrausch ist, haben sie entschlossen, ihn zu verpflichten. Das heißt, neben Logan Ketterer, der ja auch schon mit El Paso damals für Furore gesorgt hat, haben wir jetzt mit Oliver Semmle einen deutschen Torhüter bei den Giftpferden aus Kentucky.
Ich denke, das ist jetzt nochmal eine ganz gute Lösung, nachdem es ja bei Carolina ein Problem gab, wofür er nichts konnte. Kleiner witziger Fact, wer Interesse hat, mal professionell Fußball zu spielen. Es gibt in den USA ja immer wieder mal Tryouts. Unter anderem der Brooklyn SC bietet gerade Tryouts an am 22. Januar. Allerdings muss man dafür eine Gebühr von $150 bezahlen. Finde ich sehr interessant, dass du dafür zahlen musst, um an so einem Tryout teilzunehmen. Aber ja, das spiegelt das amerikanische Fußballausbildungssystem leider ziemlich gut wider. Und da in dem Fall geht dann $150 noch. Gerne mal werden ja sehr andere Summen angesprochen. Jetzt ist die Frage, wie sieht's dann in der Trainerwelt aus?
Da gab es seitdem wir eine Pause eingelegt haben, eigentlich zwei Nachrichten. Eine davon finde ich tatsächlich interessant, weil sie verhältnismäßig unerwartet kam. Und zwar hat Loudon bekannt gegeben, dass sie einen neuen Trainer haben, zwar den ersten seit, glaube ich, generell, seitdem sie ihren Gründungstrainer jetzt in Auckland verloren haben. Und zwar hat Loudon den Australier Anthony Limbrick als neuen Cheftrainer bekannt gegeben, der, wie schon vom Land her, nicht die typische US-Trainerlaufbahn hinter sich hat. Und der hatte unter anderem die walisische Meisterschaft mit den New Saints geholt und war ansonsten hauptsächlich Trainer im englischen Ligabereich. Fand ich interessant, mal nicht den klassischen US-Trainerweg zu gehen und mal ein bisschen äußere Perspektiven reinzubekommen. Und daher ja, ein Australier übernimmt die Pegasusse von Virginia.
Finde ich gut. Ist ein nicht, also ich würde nicht sagen, dass es ein mutiger Schritt ist, sondern es ist ein interessanter Schritt, weil er ja eine ganz andere Erfahrung hat und da vielleicht auch nochmal ganz neue Methoden mit einbringt. Also warum nicht? Ansonsten bei Birmingham gab es ja ein bisschen was. Was war denn da los?
Es gab Ja, Gerüchte, dass Mark Briggs, der Cheftrainer von ihnen, den Verein verlassen wird, um in der MLS als Co-Trainer anzuheuern. Letzteres ist meiner Meinung nach noch nicht offiziell, aber ist von diversen Quellen schon quasi bestätigt worden. Und so kam es auch. Also Mark Briggs, der Cheftrainer von Birmingham, ist zurückgetreten. Und dafür haben sie eine klubinterne Lösung gefunden, wer quasi den Posten übernommen soll. Und das kam in der Fanbasis nicht gut an.
Was vielleicht daran liegt, dass sie ihren neuen Trainer schon ganz gut kennen, weil er da schon einen Job hatte. Es geht nämlich um Jay Heaps, der ja bis dato Präsident war und es ja wahrscheinlich oder scheinbar immer noch ist. Wir haben jetzt nichts wirklich Gegenteiliges gefunden. Und ja, er hat zwar einiges an Erfahrung als Trainer, aber im Prinzip hat er sich selbst den Job besorgt, oder?
Genau, und ist auch schon ein paar Jährchen her, dass er den Trainerposten selber mal hatte. Klar, er hat bei den Refs durchaus gute Arbeit geleistet, als Spieler und als Trainer, aber hat halt bei Birmingham außer den Transfers jetzt nicht sonderlich krass viel gemacht. Da die Transfers auch generell ein kritisches Thema sind bei den Birmingham-Fans, sind sie jetzt nicht zwingend begeistert, dass derjenige, der dem Trainer die teilweise nicht so guten Spieler besorgt hat, jetzt auch noch den Trainerposten ausfüllt. Und sie hätten sich halt schon, so wie ich es mitbekam, wirklich eine externe Lösung gewünscht, die neues Blut reinbringt. Und jetzt haben sie halt einfach quasi die billige Variante genommen, um Gehalt zu sparen und halt quasi, ne, sie haben den ja schon vor Ort. Und daher wird der General Manager, wird der CEO, jetzt der Cheftrainer. Ja, weiß ich nicht. Aber dieser ganze Trainerhochrad hat mir eine ganze philosophische Debatte ausgelöst, die ich mit dir gerne stellen würde, falls du die Nerven dafür hast.
Na klar.
Mir ist aufgefallen, so beim drüber nachdenken, über wie sich der US-Fußball in den letzten Jahren entwickelt hat, dass es zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen gab. Bei Spielern, die früher hauptsächlich generell im US-Bereich hin und her gewechselt sind, geht man mittlerweile den Weg, dass man eigentlich versucht, sie so früh wie möglich auch außerhalb der Staaten und des amerikanischen Kontinents zu entwickeln und sich dann freut, dass dann Spieler nach Spanien wechseln, nach Portugal oder ganz woanders hin. Und da er den Weg geht, wir bilden euch aus, aber wirklich lernen und als große Spieler zu werden und neue Erfahrungen zu sammeln, macht das doch bitte außerhalb der USA. Und bei dem Trainer, könnte man sagen, Leben, finde ich, gibt es diese Entwicklung nicht. Denn man könnte sagen, seit Jahrzehnten hat sich da nicht viel verändert. Denn die normale Trainerlaufbahn im US-Fußballbereich ist ja, man war irgendwann mal Spieler, egal ob jetzt Profi oder nicht, beginnt dann auf dem College irgendwo als Trainer, hat dann die ersten Erfahrungen im Amateurbereich oder in einem niedrigen USL-Bereich. Dann gibt es den Schritt in den Männerbereich und mit Glück wird man dann, wenn man aus dem USL-Bereich kommt, Co-Trainer in der MLS und hofft still und heimlich, dass, wenn die Sterne gut fallen, man vielleicht hochbefordert wird. Und in der MLS ist man meistens Trainer, weil man schon eben da die richtigen Kontakte geknüpft hat oder aus dem MLS-Bereich als Spieler zum Beispiel kam. Und ich fragte mich jetzt bei der Geschichte von Mark Briggs, warum es da einfach keine Entwicklung seitens der Trainer gibt. Man sagt, okay, warum muss denn für uns der MLS-Co-Trainer-Posten immer das der heilige Gral sein? Warum gibt es keine Trainer, die sich sagen, komm, USA-technisch gibt es gerade nichts für mich, MLS ist vielleicht unwahrscheinlich, mache ich doch auch mal den Schritt, den ich meinen Spielern empfehle und sammle meine Erfahrungen außerhalb des US-Fußballs. Und das sehe ich halt einfach gar nicht, weil es passiert quasi nicht. Und das finde ich irgendwie seltsam, dass wir bei den Spielern versuchen, uns zu globalisieren und die Qualität durch mehr Erfahrungen zu steigern. Aber im Trainerbereich hast du seit Jahrzehnten die gleiche Miefe. College, USL vielleicht, mit Glück einen Sprung in die MLS als Co-Trainer. Und das war's. Und das fand ich irgendwie seltsam, dass wir uns da so an jahrzehntealte Rhythmen halten und es quasi keine Weiterentwicklung gibt.
Ich verstehe, was du meinst.
Ich würde sagen, ich unterscheide bei USL-MLS-Sprüngen mal so zwei Kategorien. Wenn wir jetzt von blutjungen Trainern reden, die noch nicht wirklich krass viel Erfahrung gesammelt haben und die nach ein, zwei Jahren USL sagen, komm, ich habe die Gelegenheit, unter einer richtigen Legende wie Peter Vermees oder was Brian Schmetzer bei Seattle 2-3 Jahre zu lernen, bevor ich dann den Sprung zurück mache, könnte ich vollkommen nachvollziehen, wenn die sagen, komm, so eine Trainingserfahrung und dem natürlich auch höheren Gehalt der MLS kann ich jetzt nicht nein sagen. Aber bei einem Spieler wie Mark Briggs, der schon vor 10 Jahren mal Co-Trainer im MLS-Bereich war und der jetzt auch nichts Krasses geleistet hat, dass man sagen würde, die Chancen, mal vom Co-Trainer-Posten auf den Cheftrainer-Posten zu rutschen, sind jetzt auch nicht so krass hoch. Und daher, ja, wenn du jetzt nicht gerade das Wundertalent bist, das wirklich die Chance kriegt, eine Legende im MLS-Bereich zu hospitieren für ein paar Jahre, sehe ich nicht zwingend den Karriereweg, warum sich alle USL-Cheftrainer irgendwo auf die Bank in der MLS setzen sollen, anstatt zu sagen, komm, dann wagen wir mal den Sprung nach Kanada und nehmen neue Erfahrungen mit oder nach Mexiko oder nach England. Sondern immer stupide in diesem gleichen Rhythmus bleiben.
Meine Theorie ist, dass der Trainermarkt sozusagen eher ein relativ statischer ist, würde ich fast behaupten, und da generell weniger Wechsel stattfinden. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es auch eher seltener ist, dass beispielsweise Trainer, die in Deutschland auch schon sehr hohe Erfahrungen gemacht haben, dann mal nach England wechseln. Also klar, das gibt es, aber ist schon recht selten, habe ich so den Eindruck. Und Trainer aus beispielsweise Spanien oder Frankreich auch eher selten in andere Länder wechseln. Vielleicht, liegt es daran, dass man auch gewisse Kontakte braucht, um dann in Clubs zu kommen. Wenn du jetzt nicht der absolut oberkrasse Trainer bist, der sowieso von allen geliebt und geschätzt wird, sondern wenn du im Prinzip ein solider, normaler Trainer bist, von einem mittleren oder vielleicht auch kleineren Club aus der ersten oder zweiten Liga, dass es dann eben viel, viel schwerer wird, da in andere Clubs zu kommen, wenn du dann nicht mehrere Ligen runtergehen willst.
Ich hatte mal einen Kumpel aus Birmingham gefragt, der nach der Geschichte mit Mark Briggs, warum denn seiner Meinung nach zum Beispiel USL-Trainer nicht sagen würden, komm, wir gehen nach Kanada oder Mexiko oder generell US-Trainer, meinte er, ja, Kanada wäre für viele ein Rückschritt und Mexiko zum Beispiel wäre blöd, weil man eine neue Sprache lernen müsste. Wo ich mir dann so dachte, ich finde das irgendwie einerseits logisch, aber andererseits irgendwie auch ein sehr, sehr faul von der Mentalität her, weil selbst wenn die sportliche Qualität in Kanada jetzt schlechter wäre, als zum Beispiel in der Championship zu bleiben, du kannst immer noch neue Kultur kennenlernen, neue Sprachen kennenlernen, dein Netzwerk in einem neuen Land ausweiten, neue Spieler quasi scouten, dich weiterbilden und im Bereich auf Mexiko zum Beispiel. Ich finde, eine neue Sprache zu lernen, und vor allem ist es dann ja Spanisch und nicht Sächsisch oder Polynesisch, sollte jetzt auch nicht wirklich, finde ich, der Grund sein, seinen Horizont nicht erweitern zu wollen. Und daher, außer vom der Trainermarkt ist eh überall statisch, finde ich, wenn wir wollen, dass wir nicht immer das Gleiche machen, die gleichen Rhythmen haben, die gleichen Logiken behalten, dann finde ich, macht es jetzt nicht so den krassen Unterschied, ob du jetzt ein Laptop-Trainer bist oder noch ein Trainer an der alten Karteikarte, sondern dann nimm doch mal neue Horizonte mit. Dann mach doch mal den Sprung, keine Ahnung, nach England in eine kleinere Liga, arbeite dich da hoch oder mach mal Erfahrung. Wenn es nicht läuft, kannst du immer noch zurückgehen in ein altes, bekanntes Umfeld. Aber die Sprünge gar nicht erst zu versuchen, wenn man sich erhofft, nach 5 Jahren MLS-Co-Trainer-Posten mit Glück irgendwo anders da Cheftrainer zu werden, finde ich so als Ziel der sportlichen Karriereleiter oder als Entwicklung irgendwie mies. Vor allem, wenn du halt den Spielern wünschst, mal was anderes kennenzulernen, weil dich als Trainer immer in das gemachte Nest setzt, was es seit Jahrzehnten schon gibt.
Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das Stichwort gemachtes Nest ist da schon ein ganz richtiges. Weil wenn man sich auch mal ansieht, wer sind jetzt zum Beispiel in der MLS die Trainer? Oder aber auch, das kann man zum Teil ja auch auf den europäischen Raum mit ummünzen, das sind ja oftmals eben ehemalige Spieler, die eben in dieser Liga gespielt haben, vielleicht sogar auch in dem Club gespielt haben. Beispielsweise bei den Red Bulls ist es jetzt Michael Bradley geworden. Der hat bei den New York Red Bulls mal gespielt, hat dann zwischenzeitlich noch woanders gespielt, klar, war dann jetzt für ein Jahr Head Coach von den Baby Bulls, also von Red Bulls 2, ist da auch Meister geworden und ist jetzt befördert worden zum Head Coach der ersten Mannschaft. Und so, wenn man sich mal die Karrieren von den anderen Trainern auch in der MLS ansieht, ist es ja ganz oft so, dass die oftmals vielleicht sogar auch bei diesem Club selbst für Jahre gespielt haben oder da enge Verbindungen hin haben. Und ohne diese Kontakte wird es, glaube ich, einfach schwierig, da in so einen Club reinzukommen, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, überhaupt mal andere Luft schnuppern zu können. Also warum sollte jetzt ein Club aus England zum Beispiel, gut, Michael Bradley ist jetzt vielleicht sogar ein blödes Beispiel, weil ich mir da vorstellen könnte, dass aufgrund seines Namens das vielleicht noch ginge, aber warum sollte ein Spieler, der zwar sehr, sehr viel MLS-Erfahrung hat, nehmen wir mal einen Jay Heaps, warum sollte ein Club aus England ihn jetzt unbedingt verpflichten? Sie kennen ihn nicht. Er hat nicht die Erfahrungen, vielleicht auch gerade für den englischen Raum oder für den europäischen Fußball, den sie vielleicht haben wollen. Also ich glaube, da gibt es einfach viel zu viel Konkurrenzkampf, weil es natürlich auf professioneller Ebene auch viel zu wenige Teams gibt, damit alle, die Trainer sein wollen, überhaupt eine Chance hätten. Und so kommen natürlich irgendwie immer eher Leute, die halt mal in dem Club gespielt haben und die Kontakte dahin haben, werden dann vielleicht eher noch bevorzugt.
Um das Thema meinerseits abzuschließen, eine letzte Frage dazu. Wenn man aber dieses Verhalten nie ändert, wenn man immer genau in dieser Logik bleibt, dann wird es ja nie besser. Also wenn wir nicht den Versuch starten, zu sagen, okay, dann nehme ich halt einen Sprung qualitätstechnisch in Kauf nach unten und versuche dann einen Minennamen zu machen in England als Beispiel jetzt, oder lass es Belgien sein, lass es Australien sein. Wenn man genau vor diesem Sprung oder dieser Möglichkeit nie diesen Sprung wagt, sondern gesagt, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, dann kann sich daran ja auch nichts ändern. Generell US und generell trainertechnisch.
Ja, na gut, also ein paar Trainer gibt es ja, die dann durchaus auch nach Europa gehen. Beispielsweise Jesse Marsch als Beispiel dafür, der erst mal den Versuch unternommen hat und das hat jetzt nicht zu 100% immer alles funktioniert, auch nicht zu 80%, aber trotzdem hat er da seine Erfahrung gesammelt und ist jetzt halt Head Coach vom kanadischen Nationalteam. Aber du brauchst vielleicht auch erstmal wirklich den Anreiz, weil wenn du bei einem MLS-Club zum Beispiel ziemlich gut bezahlt wirst, warum solltest du das schon auch bequeme Nest dann verlassen, außer du wirst gefeuert? Wenn du gefeuert wirst, dann hast du vielleicht eher nochmal den Anreiz.
Sicher, ich habe mich auch gerade eher um USL-Trainer anstatt MLS-Trainer. Also dass jetzt ein Brick sagen würde, komm, bevor ich mich jetzt hoffe, auf 5 Jahre auf Bank sitzen in der MLS, um dann vielleicht mal Cheftrainer zu werden, dann mach doch den Sprung nach Kanada oder nach Mexiko oder so. Also einer, bei dem es jetzt nicht wirklich quasi um das krasse Gehalt geht, sondern wirklich jemand, der sagen könnte, komm, ich habe noch Entwicklungsschritte vor mir, ich könnte das noch machen. Dass jetzt ein Premier League-Trainer nicht in die dritte Schweizer Liga wechseln würde, ist ja völlig nachvollziehbar.
Aber die Frage ist ja auch, was für Erfahrungen würde ein Trainer, der mal in der USL Championship zum Beispiel Head Coach war, in der kanadischen Liga sammeln? Ich glaube ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viele. Inwiefern würde sich sein Horizont da erweitern? Die sind ja auch so von der Kultur her auch wieder recht ähnlich. Mexiko vielleicht dann eher noch ein anderer Fall, aber da ist vielleicht dann die Kultur wieder ein bisschen zu unterschiedlich. Also du müsstest ja eigentlich, wenn du wirklich mal andere Luft schnuppern willst, eher Richtung Europa gehen. Und da wird es dann in meiner Meinung für USL-Trainer noch mal schwieriger, weil sie halt im europäischen Raum noch weniger Leute kennen.
Ja, man merkt, es gibt, glaube ich, keine perfekte Antwort. Ich fand es so interessant, weil ich halt dachte, komm, wieder die gleiche Masche. Dich als USL-Trainer zu hoffen, dass du als Co-Trainer dann bei Dallas in Mark Briggs-Variante irgendwann mal vielleicht sich ein Türchen öffnen könnte. Und das fand ich immer irgendwie spannend, weil es ja noch so der klassische Weg war, der sich irgendwie auch seit Jahrzehnten nicht zu ändern scheint.
Mal sehen, vielleicht kommt das ja auch noch. Vielleicht entwickelt sich da ja auch noch was, wenn beispielsweise die WM in den USA war und ganz viele Blicke sich auch vielleicht die USL mit angesehen haben und dann die Trainer dort kennengelernt haben. Wer weiß das schon. Hast du sonst noch was?
Tatsächlich nicht. Ich fand die Philosophiefrage schön. Ich könnte ansonsten erwähnen, für Leute, die Interviews mögen und zum Thema Trainerphilosophien, ich habe zur Weihnachtszeit den ehemaligen Cheftrainer von Oklahoma City Energy, John Pascarella, interviewt. Unter anderem über seine Zeit in OKC, wo der Club ja auch unter skurrilen Umständen gestorben ist. Also seine Zeit in Madison, generell US-Torhüter, mittlerweile eher schlechter werden als besser und weitere Themen. Das war ein sehr, sehr lehrreiches Interview. Und für alle, die Englisch verstehen, glaube ich, eine gute Idee, um mal so zu sehen, wie ein US-Trainer tickt. Und Stichwort Trainer, ich werde nächste Woche höchstwahrscheinlich den aktuellen Cheftrainer meiner Hearts of Pine ein zweites Mal interviewen. Wenn ihr also da neue Einblicke haben wollt, auch da gibt es dann bald neue Sachen zum Hören. Das ist das Einzige, was mir noch eingefallen ist. Ein bisschen weiterbilden für Leute, die ein bisschen Englisch verstehen.
Wunderbar, da müssen wir ja gar kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Pause machen, weil es in der USL noch nicht so wahnsinnig viel gibt. Dann soll es das für diese Folge, für die erste Folge im Jahr 2026 nun gewesen sein. Ob wir nun nächste Woche nochmal eine Folge bringen oder übernächste Woche oder vielleicht auch erst in 3 Wochen, naja, da sind wir schon wieder fast zu nah an der Saison. Das seht ihr dann, wir machen es wirklich Tag für Tag sozusagen davon abhängig, was für News es gibt. Und wenn gerade nicht so viel passiert, dann warten wir ab, um euch dann ein gesammeltes Potpourri, wie Wolf immer so schön sagt, vorbereiten zu können. Dementsprechend nutzt gern die freie Zeit, die Offseason und freut euch schon, dass es dann bald, Ende Februar spätestens, wieder so richtig losgeht mit der USL. Bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.